Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philipper und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Bibelbetrachtung heute. Wir freuen uns, in unserem Kreis alle anderen auch willkommen zu heißen und dabei zu haben. Ich bin hier mit Christopher, mit Sarah, mit Jürgen und wir sind schon gespannt auf diese Texte des Apostels Paulus, die wir uns heute anschauen werden. Ich möchte gerne am Anfang ein Gebet sprechen. Unser lieber Vater, wir danken dir für den Sabbat. Wir danken dir dafür, dass du da bist. Wir danken dir für das Wort, das wir studieren dürfen. Und Herr, gib auch, dass dieses Thema heute uns zu Herzen geht und dass wir es auch in unserem Leben umsetzen können. Amen.
Amen. Amen.
Ja, also ich habe mir die Paulusbriefe kurz angeschaut und bin drauf gekommen, dass die Einleitungen des Apostels Paulus ein Muster haben. Mhm. Also Gnade und Friede von Gott und so weiter. Und dann kommt als nächster Vers Dank. Mhm. Ich danke Gott. Für irgendwas kommt dann Dank. Mhm. Das habe ich gesehen, ist bei quasi zwei Dritteln der Paulusbriefe der Fall. Er folgt immer demselben Muster. Mhm. Nur bei einzelnen Briefen lässt er dann den Dank aus und kommt gleich auf das Problem zu sprechen.
Galater zum Beispiel.
Zum Beispiel bei den Galatern, genauso. Oder bei Titus dann, oder bei 1. Timotheus, da kommt er dann direkt auf die Probleme. Aber sonst kommt das immer mit dem Dank. Und deshalb meine erste Frage an euch. Welche Erfahrung habt ihr mit dem Prinzip, dass Danken, so wie der Apostel Paulus das hier betreibt, so wichtig ist? Das ist eine, ja, vielleicht persönliche Frage, aber wagen wir es mal auf diese Weise.
Ja, dem Dank geht ja voraus, dass man sich überlegt, was einem Gutes widerfahren ist. Mhm. Und ich finde, das sind äußerst positive Gedanken, wenn man Gründe findet, dankbar zu sein. Es reicht aber nicht, dass wir es für uns behalten, sondern man soll das diesen Menschen auch kundtun, wofür man ihnen dankbar ist und darüber hinaus natürlich auch den Dank an Gott. Ich finde, es erzeugt eine positive Stimmung.
Das ist ja ein Prinzip, das durchaus in der Psychologie auch bekannt ist, nicht? Dass man einfach Dankbarkeit pflegt, nicht? Ja, wie schaut es persönlich aus? Ja?
Also ich meine, es gibt ja auch Nicht-Christen, die einfach so eine dankbare Haltung haben.
Ja.
Aber der Paulus, der propagiert ja nicht einfach, sei dankbar. So sagt er immer, ich danke meinem Gott. Mhm. Es geht ja in all den Versen, die du angesprochen hast, immer auch um das Gebet. Er betet zu Gott und ist dankbar für das, was er bei anderen sieht, was er erlebt hat. Mhm. Und also ich muss für mich sagen, mir fällt es manchmal gar nicht so einfach, dankbar zu sein, weil man halt doch oft die Probleme auch sieht.
Er dankt ja auch für die Prüfungen.
Ja, genau.
Für die Leiden.
Und ich glaube, das ist eine Sache, die man, also zumindest in meinem Leben ist es so, ich muss mir das tatsächlich wirklich intentional auch vornehmen. Ja. Zurückzuschauen, was hat Gott letzte Woche in meinem Leben alles Gutes getan? Ja? Was habe ich da alles erlebt?
Ja.
Und es mir bewusst zu machen.
Und es tut was mit unserer Grundzufriedenheit, nicht? Ich glaube auch, dass Gott uns jeden Tag so viel schenkt, dass wenn wir darüber nachdenken, wir auf jeden Fall dankbar sein können. Mhm. Aber wenn es uns wirklich hart trifft, dann ist oft die Härte des Lebens sehr brutal. Und wer dann noch dankt, der macht eine Erfahrung, die man normal nicht so macht.
Ja. Vielleicht noch kurz, weil du gefragt hast, so persönlich, wie man das so persönlich erlebt. Und ich muss sagen, dass bei mir schon oft so ist, dass nicht nur so dieses Positive im Vordergrund ist, sondern auch so eine Beschämung kommt. So auf die Art, danke lieber Gott, dass ich das alles haben darf, dass du mich so segnest, dass so gut läuft in meinem Leben, Familie, Frau, Kinder, was auch immer. Eher so diese Beschämung, warum habe ich das verdient oder wie habe ich das verdient? Und ich finde sowieso, Gott gegenüber kannst du ja nur zum Danken kommen. Aber auf irgendwie so eine demütige Art. Also Beschämung jetzt nicht so negativ behaftet, sondern eher so demütig. Warum eigentlich? Warum, mit was habe ich das verdient?
Ja, Ich bin auch dieser Meinung, ich stimme dir da hundertprozentig zu und ich habe auch oft erlebt, dass eine dankbare Grundhaltung uns tatsächlich eine andere Grundstimmung liefert. Selbst angesichts von vielen Problemen. Obwohl, und das dürfen wir auch offen sagen, es gibt schon Dinge, die Nachfolger Jesu einfach ereilen, unter denen sie leiden, ohne dass sie was dafür können und was einfach nur schwierig ist. Und trotzdem eine frohgemute Grundstimmung zu bewahren, ist dann ein besonderer Segen. Aber wir sagen nicht, dass das leicht ist. Also da stimme ich dir zu, Christopher, dass das kann durchaus brutal sein. Ja. Gut, dann schauen wir uns mal ein paar Texte an. Das erste, was wir hier haben, ist das erste Kapitel des Philipperbriefs. Und der Vorschlag ist, zu lesen die Verse 1 bis 8. Jürgen, kannst du anfangen?
Yep.
Danke.
Ich danke meinem Gott jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu.
Gut, danke. Also jetzt, damit wir verstehen oder besser uns vorstellen können, denk mal jetzt einfach an die Gemeinde von Philippi, wie wir sie aus der Apostelgeschichte kennen, was dort alles passiert ist, dass wir ungefähr eine Ahnung haben, wen lässt denn der Paulus da zurück und an wen wendet er sich? Wofür ist er hauptsächlich dankbar? Das ist praktisch die Zentralsache, um die es hier geht. Ja?
Er erwähnt hier, dass schon vom ersten Tag an seiner Verkündigung das seine Verkündigung Frucht getragen hat. Und da denken wir natürlich an die Lydia und an die Frauen am Fluss, außerhalb von Philippi, auch an den Kerkermeister, der sich mit seiner ganzen Familie bekehrt hat. Ja. Und so ist ja schon eine kleine Gemeinde entstanden. Und auch in den ersten Versen heißt schon, da spricht er von Bischöfen und von Dienern. Also da dürfte schon dann eine Gruppe, auch als er dann wieder weg war, sich etabliert haben.
Keine und kleine die, Gemeinde, nicht?
Und die Gemeinde und das eben,
keine
das,
kleine.
Mit der ist er von Herzen verbunden.
Ja, und dann das, es ist eigentlich freundschaftlich, wie er hier schreibt. Also die liebt er, er liebt diese Leute, er kennt sie und liebt sie. Seine Hauptdankbarkeit offensichtlich also, dass sie mit Christus verbunden sind. Ja.
Und ich denke, was jetzt hier nicht, was vielleicht mehr so zwischen den Zeilen steht, ist aber, das sind ja 10 Jahre dazwischen ungefähr.
Ja.
Das, er schreibt jetzt ja nicht quasi auf der Rückreise noch übrigens schön, sondern er denkt ja auch zurück und er sieht ja, dass Gott auch in der Zwischenzeit sehr viel an ihnen gearbeitet hat. Und dieser Punkt, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, dass er es auch vollenden wird, das ist ja offensichtlich der Grund für seine Dankbarkeit. Er sagt ja, weil ich davon überzeugt bin. Weil er glaubt und überzeugt ist, dass Gott das weiterführen wird, was er angestoßen hat. Und dafür ist er dankbar. Und ich glaube, diese positive Grundeinstellung, Gott wird die Gemeinde weiterführen, auch wenn ich da jetzt selbst nicht mehr alles so, die ist ein Grund für seine Dankbarkeit. Und auch von der können wir viel lernen. Ja? Wie sehr bin ich überzeugt, dass Gott in anderen wirken wird?
Wir stellen uns vor, wir sind irgendwo beim Philipperbrief vielleicht im Jahr 65, 2, 3, 4, 65, ja. Wir sind im ersten Jahrhundert und da ist ja Römerreich, Heidentum, griechische, römische Götter oder sowieso gleich Unglaube.
Ja.
Ja, die haben ja dann auch das schon sehr säkularisiert gesehen. Und dann kommt er mit der Botschaft von Jesus. Und sie gehen davon aus, dass sie die ganze Welt dafür gewinnen sollen und wollen. Was ist das für ein Unterfangen? Also das ist schon
erstaunlich, ja.
Ganz erstaunlich für mich. Dass man da nicht mutlos wird, nicht und so weiter. Und das hat eben damit zu tun, dass sie alle Jesus persönlich gekannt haben und gewusst, der ist auferstanden, der ist im Himmel. Das ist denen noch viel krasser und viel näher gewesen. Nicht? Wir glauben das, weil man es uns sagt und weil wir es halt dann lesen und studieren. Aber für die war das eine absolut erlebte Realität. Ja. Und die Freude über dieses Werk Christi an der Gemeinde.
Vor allem, glaube ich, auch vergisst man immer wieder so, die haben ja wirklich hört sich ein bisschen komisch an, aber eine neue Religion etabliert.
Ist so.
So aus nichts einfach.
Ja, genau.
Das musst du mal machen.
Ja.
Das hört sich immer so leicht an, wenn wir das lesen, aber was da ein paar Männer geleistet haben.
Hat sich seitdem nur mehr einmal ereignet, beim Islam, und das war aber mit Feuer und Schwert. Und viel Köpfe rollen, was ja beim Christentum leider dann im Mittelalter auch kam, aber ursprünglich nicht so war. Das Christentum hat die Welt im Frieden erobert und ist eigentlich in der Form nicht mehr geschehen.
Und der liebe Gott hat da auch seinen Teil noch besonders, finde ich, beigetragen, weil es war zu der Zeit ja eine Hauptsprache und es war das Griechische und das war im ganzen Römischen Reich verbreitet und das...
Im Römerreich ist das dann gut gegangen.
Jawohl, weil einfach die Sprache war auch vorhanden und die Juden sind zu den Festen nach Jerusalem gereist, dann sind sie wieder in ihre Heimatländer gereist, es ist alles verbreitet worden und auch die Mobilität war, die haben ein gutes Straßennetz gehabt, die Römer, also es war möglich auch herumzureisen und ich denke, dass so wie Ellen White sagt, im Sieg der Liebe, dass das genau die richtige Zeit war auch, wo Jesus gekommen ist, wo das Evangelium verbreitet wurde, weil auch Gott die Umstände so gelenkt hatte, dass diese Verbreitung in Kürze im ersten Jahrhundert so gut möglich war. Und der Paulus hat ja wahnsinnig viel dazu beigetragen mit seinen Reisen.
Inklusive der Sozialgeschichte der damaligen Zeit, wo die Leute relativ orientierungslos schon waren. Ja.
Ich komme nochmal zurück auf unsere Eingangsfrage, weil ich denke, man kann natürlich, es gibt viele Umstände, die helfend gewesen sind. Aber erklären lässt sich trotzdem die Ausbreitung des Evangeliums nicht sozusagen nur mit äußeren Umständen, sondern die Herzenseinstellung von dem Paulus, die hier deutlich wird, dass wann immer an seine Geschwister gedacht hat, er gedankt hat. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, könnten wir das sagen. Wenn wir allein jetzt nur an die Geschwister der Gemeinde Bogenhofen oder wo immer wir herkommen, an unsere Geschwister, wann immer wir an euch denken, danken wir Gott in unseren Gebeten. Und ich meine, das schreibt ja nicht an die Philippe, du sagst, das schreibt es an die ganzen Gemeinden.
Ja.
Mit der Einstellung wird man wahrscheinlich sehr viel weniger Gemeindeprobleme gehabt haben. Man hat sehr viel mehr, also die hat es auch gegeben, aber was ich damit sagen will, ist, man hat ja viel mehr den Fokus auf das Positive gesetzt und also viel mehr konstruktiv arbeiten können.
Ja.
Und diese Herzenseinstellung,
auf jeden Fall.
Du hast ja gesagt, das kommt in allen Briefen vor und in fast allen. Wir lesen da oft drüber und denken, naja, ja, er dankt halt, ja. Aber das scheint offensichtlich eine Hauptbotschaft
zu sein. Das ist ein System, ein Denksystem.
Ja.
Und vor allem, glaube ich auch, sollten wir mal drüber nachdenken, was da anders war, weil die ganzen Sachen, was du vorher aufgezählt hast, die haben wir heute auch. Wir haben eine Sprache, wir können alle Englisch reden miteinander, wir haben Internet, wir haben auch Straßen, die uns verbinden. Also die Möglichkeiten wären heute sogar noch besser, finde ich. Aber passieren tut das nicht heute. Oder nicht in der Form wie damals. Zumindest habe ich nicht so das Gefühl.
Es ist so, dass es auf der einen Seite passiert, aber ich glaube, es wird, wenn man es jetzt so sieht, wahrscheinlich weltweit noch ein eine richtige Welle kommen, von der wir überhaupt noch keine Ahnung haben. Denn wenn das die Vorbereitung zur Wiederkunft sein soll, dann muss da noch viel mehr kommen, als zurzeit los ist. Das ist absolut richtig, ja. Und vielleicht müssen wir uns gar nicht vorstellen, wie das geschieht, aber auf jeden Fall ist erwarten, dass Gott uns in besonderer Weise gebrauchen wird. Christopher, sei so freundlich, lies die Verse 9 bis 11.
Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes.
Also was ist da sein Gebet? Was ist da sein Gebet?
Mehr Liebe.
Das steht da, ja.
Mehr Liebe. Und das, ich finde es so interessant, worin sich die Liebe zeigt. Sie zeigt sich in Erkenntnis und in Urteilsvermögen. Und das ist ein interessanter Maßstab für, weil ich meine, Liebe ist ja in aller Munde, nicht wahr? Aber echte Liebe zeigt sich in einer Erkenntnis und in der Fähigkeit zu entscheiden, was jetzt wirklich wichtig ist, worauf es ankommt, sagt er hier. Und ich meine, das Thema haben wir auch in unserem eigenen Leben, in den Gemeinden. Was sind die Themen, auf die es wirklich ankommt? Und wo zeigt man sich vielleicht an Nebensächlichkeiten oder fokussiert sich auf Dinge, die am Ende gar nicht zu dem führen, was eigentlich entscheidend ist, nämlich, dass man ohne Anstoß und lauter ist beim Tag des Christus.
Mhm. Am Tag des Christus, von dem er in einem anderen Brief sagt, der kommt nicht, bevor nicht der große Abfall kommt. Mhm. Also im Prinzip spricht er von einem stetigen Wachstum in der Liebe bis zum Tod. Mhm.
Und das mit dem Urteilsvermögen, finde ich, das ist das eine, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse und gut beurteilen zu können, aber andererseits auch vom lieben Gott die Kraft zu haben, das Gute dann auch zu tun. Weil wir können leicht wissen, was ist gut und was ist nicht gut. Wir können es hier lesen, aber die Kraft, das Gute zu tun, das muss uns auch der liebe Gott schenken.
Der Denkanstoß hier ist schon für Paulus typisch. Ich denke zum Beispiel hier, wenn er sagt, dass ihr prüfen mögt, Vers 10, nicht? Das bringt Römer 12.
Vers 1 und 2.
Nicht? Wenn er sagt, Früchte der Gerechtigkeit durch Christus Jesus geschehen, das bringt Epheser. Mhm. Also das sind Gedanken, die in ihm ständig da waren, die waren abrufbereit. Nicht? Wenn er seine Konzepte hingelegt hat. Also mehr Liebe, damit wir sozusagen besseres moralisches Urteil haben, nicht prüfen mögt und so weiter. Und dieses bessere moralische Urteil führt dazu, dass Früchte der Gerechtigkeit kommen, die aber von Jesus kommen. Mhm. Nicht? Und ausgelöst wird das alles durch eine grundsätzliche Haltung der Dankbarkeit. Also das ist überlegenswert, finde ich. Mhm. Das würde bedeuten, dass eine grundsätzliche Haltung der Dankbarkeit die Grundlage ist dafür, dass mehr Liebe entsteht. Mhm. Und dass dieses mehr an Liebe zu einem besseren moralischen Urteil führt und dass dieses bessere moralische Urteil zu mehr Werken führt, die von Christus Jesus herkommen, die er schafft in uns. Ja.
Vor allem finde ich auch schön, weil du siehst, es kommt nicht so sehr auf deinen Intellekt an und wie sehr du theologisch geschult bist.
Der IQ ist nicht das Ausschlaggebende.
Es kommt auf die Liebe drauf an. Du musst die Liebe Gottes erfahren und die studieren, dann kommen die anderen Dinge.
Ja.
Das finde ich immer so schön, weil oft hörst du ja, ja, das verstehe ich nicht oder für das bin ich nicht schlau genug oder die sich zum Beispiel in der Sabbatschule nicht trauen zu reden, weil das jetzt eine andere ist, dann viel schlauer. Aber nein, auf die Liebe kommt es drauf an. Wenn du das verstehst, dann kommen die anderen Dinge auch.
Ja, bitte.
Und ich glaube, das lohnt sich nochmal darauf Bezug zu nehmen, zu sagen, er betet das. Und wir haben ja vorher gesehen, er betet ständig. Wann immer er betet, betet er für die Philipper. Er betet also ständig für mehr Liebe in der Gemeinde. Mhm. Und wir sehen, also für den Paulus ist Gebet nicht einfach nur, ja, denk bitte an alle und behüt sie alle, sondern der betet wirklich für Veränderung. Ich denke da an den Epaphras, von dem Paulus sagt im Kolosserbrief, der kämpft für euch in seinen Gebeten, dass ihr in Liebe zusammengeschlossen seid und so weiter. Ja. Und ich stelle mir die Frage, und ich glaube, die können wir uns alle stellen, wie viel beten wir so wie der Paulus hier?
Aha.
Für mehr Liebe in der Gemeinde, für mehr Urteilsvermögen. Ja? Wir sind vielleicht eher dabei, dass wir in der Gemeinde dann sagen, lass uns mehr Urteilsvermögen haben, ja? Du musst mal die Liebe predigen, das und jenes. Wie viel beten wir dafür? Ja? Der Paulus hat dafür gebetet.
Mhm. Also er muss wirklich auch ein gefühlsbetonter Mensch gewesen sein. So outgoing er auch war, aber er hat ein großes, tiefes Herz gehabt und große Gemütsempfindungen.
Was wir uns dann gleich anschauen werden im Korintherbrief. Jetzt noch die Verse 12 bis 18. Sarah, kannst du lesen, bitte?
Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, dass wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Also, dass meine Bande offenbar geworden sind in Christus, in dem ganzen Richthause und bei den anderen allen. Und viele Brüder in dem Herrn aus meinen Banden Zuversicht gewonnen haben, und desto kühner geworden sind, das Wort zu reden ohne Scheu. Etliche zwar predigen Christus auch um Neides und Haders willen, etliche aber aus guter Meinung. Jene verkündigen Christus aus Zank und nicht lauter, denn sie meinen, sie wollen eine Trübsal zuwenden meinen Banden. Diese aber aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Was tut's aber? Dass nur Christus verkündigt werde, allerlei Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darin und will mich auch freuen.
Okay, das Thema des Philipperbriefs, die Freude. Gut, also, hier sehen wir, wie der Paulus also schildert, dass er in Gefangenschaft ist. Das drückt er ganz deutlich aus. Und wie empfindet ihr da Verse 14, 15, 16, 17, wo er da eigentlich abwägt zwischen den verschiedenen Motiven, warum jemand über Christus redet. Mhm. Und nicht alle kommen uns da gut vor. Wie seht ihr das? Was nehmt ihr da raus?
Ja, ist gar nicht so eine einfache Stelle, weil man sich natürlich genau jetzt, also ich frage mich, ja, was waren das für Leute?
Genau.
Das scheinen ja möglicherweise gar keine Christen zu sein, sondern vielleicht andere Leute, die sozusagen aber jetzt, weil sie dem Paulus feindlich gesinnt waren, doch Christus verkündigt haben. Aber es wird nicht ganz so richtig deutlich.
Christus verkündigen aus Neid und Hader?
Ja, also,
was fangt ihr damit an?
Also die Frage ist für mich, also die ich mich frage, sind das jetzt einfach überspannte Christen, die einfach, ja, die man es heute auch noch gibt?
Sind das V-Männer? Eingeschleuchte V-Männer, die so blöd über Jesus reden, dass sie damit der Sache Christi schaden wollen.
Ja, oder sind das Leute, genau, die einfach das bewusst machen? Das ist halt so ein bisschen, da wüsste ich gerne mehr.
Schwierig, also, ja. Oder aus Zank.
Aber Paulus bleibt ganz gelassen, weil genau, er sagt, Hauptsache Christus wird verkündigt. Jesus weiß die Motive, das ist genug und...
Das ist eine höchst moderne Einstellung, findest du nicht? Also egal welche Publicity, alle Publicity ist gut. Ist das das Endergebnis? Ich meine, denk mal dran, dass er immerhin die Frau in Philippi von dem Wahrsagegeist, der ja nur gesagt hat, das sind Männer Gottes des Höchsten, die den Weg zum Leben verkünden, den hat er ausgetreten. Mhm. Und ist das damit gemeint, schließt er hier an diese Erfahrung an und sagt, am Ende hat aber doch das der Förderung des Evangeliums gedient? Auch wenn das Evangelium kaputt gemacht werden sollte.
Also möglicherweise ist ja sein Hauptpunkt ja eigentlich der, dass sozusagen sie will, also die Philipper, es gibt doch kein Internet, nicht wahr? Die wissen ja nicht richtig, was los ist. Ja. Er informiert sie und sagt, schaut mal, hey, ich bin zwar Gefangener hier, aber ganz Rom redet vom Evangelium. Mhm. Und dann illustriert das quasi, dass es dass die echten Verkündiger gibt und sogar einige, die eigentlich das gar nicht verstehen, trotzdem davon reden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist sein Hauptpunkt. Er will vielleicht gar nicht jetzt so sehr darüber sprechen, wie toll das ist, dass Leute mit schlechter Motivation Christus predigen. Mhm. Er will einfach deutlich machen, schaut mal, das geht hier durch alle Gesellschaftsschichten und das ist sozusagen the talk of the town. Ja, das ist, also da redet jeder drüber.
Ja. Wobei, verstehst du das so, dass die schlecht über Jesus reden? Weil ich verstehe es eher so, dass halt die nutzen jetzt die Chance, dass Paulus weg ist und aus Eigennutz, dass sie jetzt so groß im Vordergrund sind. Sie verkünden zwar genauso Christus, aber dass es eher um sie persönlich geht. Zumindest verstehe ich das so.
Und dass sie auch Christen sind von Haus aus.
Kann eh sein, dass ich mich täusche, aber.
Ja. Also ich meine, Vers 16 macht ja, sie beabsichtigen, meinen Fessel noch Bedrängnis hinzuzufügen. Ja. Also das sind ja Leute in Rom, die sozusagen jetzt versuchen, mit ihrem Predigen den Paulus in Bedrängnis zu bringen. Mhm. Das sieht man nicht nach echten Christen aus.
Also das glaube ich eben auch nicht. Ja. Darum habe ich diese V-Männer-Geschichte vorhin gesagt. Ich glaube, da geht es schon auch darum, dass man dem Paulus schadet. Und es wird auch Leute gegeben haben, die den Paulus hier schlecht machen wollen. Ich meine, die erste Christenverfolgung ist ja ausgelöst worden durch das, was Juden den Römern über die Christen gesagt haben. Mhm. Nicht?
Und ich erinnere mich da vielleicht auch an den Simon Magus, von dem wir wissen, dass der auch dann in dieser Zeitperiode irgendwann nach Rom gekommen ist, da den Nero um den Finger gewickelt hat, der ja auch quasi aus so einem christlichen Setting kommt, aber dann gegen Petrus arbeitet und so. Ja. Also vielleicht muss man sich auch die Leute hier so in diese Richtung vorstellen vielleicht.
Also das ist schon nicht so kampflos gegangen damals. Da ist schon auch viel, ich glaube, dass das sehr viel Nervenkraft auch gekostet hat, die Leute damals. Mhm. Das war nicht einfach. Ja, umso stärker die Wirkung dieser Dankes-Sage, die also Paulus da ständig hat. Ja. Ja. Gut, nicht um auszuweichen, aber doch um es zu lesen, 1. Korinther 13, eine berühmte Stelle, die uns hier nochmal zeigt, wie Paulus über die Liebe, nicht mehr Liebe, darum ging es ja im Brief, vorher im Philipperbrief, was er darunter versteht. Und das ist schon auch lesenswert. Vielleicht die Verse 1 bis 8. Das wärst wieder du, Jürgen, bitte.
Yep. 1 bis 8, oder?
Ja.
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich alle meine Habe zur Speise der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Seien es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
Also die Liebe hört niemals auf. Hier wird sie beschrieben in den Versen 4 bis 7 und in den ersten drei Versen wird also gesagt, also egal was du tust und wäre es noch das Tollste im Namen Jesu selbst, wäre es ohne Liebe, dann wäre es gar nichts. Natürlich glaube ich, dass der Paulus hier, was er ja manchmal gern macht, rein hypothetisch argumentiert, weil das, was er hier beschreibt in den ersten drei Versen, ja, ohne dass du wirklich ein Kind Gottes bist, das von Liebe erfüllt ist, überhaupt nicht möglich ist.
Es gibt auch Leute, die sich in den Tod geben, einfach weil sie von der Ideologie überzeugt sind. Das gibt's schon, oder?
Ja.
Das ist ja der Punkt. Es gibt ja wirklich Leute, die tatsächlich ihr Leben geben für eine Ideologie oder für eine Überzeugung, die völlig ohne Liebe ist.
Kann ich Berge versetzen ohne die Liebe Christi im Herzen? Das ist schwierig, nicht? Aber du hast auch recht. Ich verstehe, was du meinst. Es ist halt ganz klar, dass die Liebe sozusagen das Ingredienz ist, ohne dass es nicht geht.
Ja, für mich kommt halt wieder das Essentielle raus, so dass du kannst alles wissen aus der Bibel. Du kannst es auswendig können, aber wenn dir die Liebe fehlt, wirst du zum Beispiel deinen Erlösungsplan nie wirklich begreifen oder merken, was Gott da gemacht hat. Wenn dir einfach die Liebe fehlt bei diesen ganzen Dingen, wirst du nie dieses Tiefergründige dahinter verstehen oder Gott verstehen. Wobei man vorsichtig sein muss, Gott verstehen, da werden wir lange dran arbeiten. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn einfach die Liebe fehlt, kann ich das auswendig lernen und bringt mir nichts. Würde ich jetzt so behaupten.
Ja, das reduziert uns ziemlich, nicht? Das reduziert unseren Intellekt, das reduziert unsere Gelehrsamkeit. Da bleibt nicht viel übrig, nicht? Angesichts dieses Maßstabs, nicht?
Aber wir haben ja gesehen, die Liebe, je mehr sie wächst, desto mehr zeigt sie sich in Erkenntnis und in Urteilsvermögen. Aber es ist halt tatsächlich ein Unterschied. Ich meine, niemand ist intelligenter als Gott. Und Gott ist die Liebe. Und ich glaube, es macht halt einen Unterschied, mit welcher Motivation ich etwas weiß, mit welcher Motivation ich etwas tue.
Ja.
Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Unterschied, weil die Liebe denkt nicht an das Ihre. Also mache ich das für jemand anderes oder mache ich das, damit ich selbst gut dastehe? Und ich glaube, das ist für uns so schwer zu begreifen. Die Ellen White sagt an einer Stelle mal, der Satan, er konnte es gar nicht begreifen, wie der Jesus Mensch wurde. Das war ihm völlig unklar. Also wie geht das? Ja, weil ihm das Denken fremd war. Und es ist uns, glaube ich, auch mal fremd, diese Überlegung, dass Gott tatsächlich mehr an mich denkt als an sich selbst.
Ja.
Dass er mehr Interesse daran hat, dass es mir gut geht, als dass es ihm gut geht. Und wenn man, also je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr verändert sich, also es geht mir so, verändert sich auch die eigene Perspektive. Also man muss es erstmal, also Johannes hat ja nur gesagt, seht die Liebe. Man kann es gar nicht begreifen, man muss es anschauen.
Und noch dazu aber ohne, dass Gott seine Prinzipien aufgibt. Das ist ja der Punkt. Weil was ist Liebe? Das kann man ja auch so oder so sehen. Liebe üben, aber trotzdem bei den göttlichen und biblischen Prinzipien bleiben. Das hat Gott gezeigt.
Ich finde das einen guten Punkt, weil intellektuell, also aus meiner Sicht verstehe ich nicht, warum Gott Mensch wurde. Aber wenn ich das mit der Brille der Liebe betrachte, dann fange ich schon ein Stück weit mehr zu verstehen an. Intellektuell denke ich mir einfach nur, warum hast du das getan? Musste ja absolut nicht sein. Aber mit der Brille der Liebe fangst du mehr an, das zu verstehen, finde ich. Als wenn du es intellektuell versuchst zu hinterfragen.
Das gibt einige Sätze hier, die einem ja richtig wehtun, nicht? Also wenn man hier liest, die Liebe eifert nicht oder sie sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, das sind schon Hämmer. Das sind Hämmer, finde ich. Also das ist etwas, wo wir dann zugeben müssen, hier können wir nur kapitulieren. Mhm. Da können wir nur sagen, lieber Gott, das muss von dir kommen, aus uns kommt das nicht. Mhm. Beim besten Willen nicht.
Ja.
Das heißt, dort, wo der Geist Gottes sozusagen regiert, dort kann so etwas wachsen. Und wenn er nicht regiert, kann es nicht wachsen.
Mhm. Ja. Und ich glaube, dem Satan ist es gelungen, uns so blind dafür zu machen, weil er so viel andere Definitionen von Liebe eingeführt hat. Ja, was du gesagt hast, ja. Weil die echte Liebe, die gibt, das ist ja die echte, die wirklich echte Liebe. Und ich erinnere mich, vor vielen Jahren hat mal ein bekannter Evangelist gesagt, Christopher, es gab der Zeitpunkt, ich konnte nicht mehr von der Liebe Gottes etwas hören, ja, weil es ständig mit irgendwas gefüllt war, es ist halt so nichtssagend geworden. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass wir uns wirklich wieder damit beschäftigen, was die Liebe Gottes alles ist. Ja, weil wenn man sie richtig kennenlernt, ist es wirklich das Größte und Beste, was es gibt. Ja, das ist dann nicht nur einfach, diese Beschreibung, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr muss man ja sagen, man sieht das in der Bibel überall, wie Gott diese Dinge genauso tut, wie sie dort stehen.
Mhm. Aber ich finde, dass genau unser Thema, so diese Danksagung, uns ein Stück weit wieder dahin bringt, oder das heißt ein Stück weit, uns da wieder hinbringt, eben zu der Liebe, dass ich diese Liebe immer mehr verstehe, weil wenn ich Danke sage und dankbar bin, finde ich, kommst du mehr in diese Richtung, dass du eben diese Liebe dann verstehst. Mhm. Mhm.
Gut, also wir merken, da kommen wir schon weiter, aber gleichzeitig auch nicht. Wir kriegen es nicht wirklich in den Griff. Also ich behaupte nicht, ich kann so über die Liebe reden, dass alles klar ist.
Nee.
Das gibt also hier Dinge, die sind sehr tief und die auszuloten braucht mehr als nur ein kurzes Sabbatschulgespräch. Also das ist etwas, was uns nachgeht. Gut, dann nehmen wir als nächsten starken Textabschnitt den Kolosserbrief und gehen dort ins erste Kapitel. Und haben hier die Verse 1 bis 12. Kolosser 1, 1 bis 12. Wen bitte ich jetzt?
Ihr habt vorgelesen, glaube ich.
Christoph, bitte.
Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus.
Habt ihr das Schema?
Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht.
Welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis. Also das sind schon seine Denkschemata, die er hat. Nicht? Das ist ganz klar. Wir haben auch hier wieder diesen Anklang aus dem Epheser, aus dem Römerbrief und so weiter. Gut. Also die Frage, die gestellt ist, ist, was sind jetzt die konkreten Kernanliegen des Paulus, für die er hier dankt?
Glaube, Liebe, Hoffnung.
Das ist schon interessant, nicht? Dass es darauf rauskommt wieder, nicht? Glauben, das habt ihr in Vers 4, nicht? Nachdem wir gehört haben von einem Glauben an Christus Jesus, von der Liebe zu allen Heiligen und der Hoffnung, die halt alles trägt, nicht?
Vielleicht lohnt es sich auch darauf hinzuweisen, dass er sagt, wir danken. Er betet nicht nur alleine für die Gemeinden, er hat quasi eine kleine Gebetsgruppe für die Gemeinde. Sie beten gemeinsam für den Glauben, für die Liebe, für die Hoffnung. Und da stellt sich für uns wieder die Frage, wie oft machen wir das? Wie oft treffen wir uns in kleinen Gruppen und beten für den Glauben und die Liebe in der Gemeinde? Also das ist für uns so offensichtlich, dass das ja irgendwie gut ist.
Ja, ja.
Aber ich glaube, der Punkt ist hier beim Machen. Im Tun steht dann sozusagen steckt der Segen dann. Ne?
Das ist die Rolle des Epaphras. Der kommt ja hier sehr prominent vor, finde ich.
Ja, der Epaphras ist ja der sie letztlich mit dem Evangelium, war ja quasi der Gründer der Gemeinde, wenn man so möchte, der jetzt hier auch Paulus dann besucht hat.
Kapitel 4, Vers 12 ist die Parallele.
Ja, genau. Nicht? Und der kämpft für sie in den Gebeten. Aber er scheint ja der gewesen zu sein, der als erster dort das Evangelium hingebracht hat, weil Paulus ist doch nicht gewesen.
Ja.
Ja, und Timotheus offensichtlich auch nicht.
Ein Knecht,
ja. Ja, der nennt ihn so geliebter Mitknecht und treuer Diener des Christus.
Mhm. Ja, genau.
Und ich denke, solche Attribute, das ist etwas Wunderbares. Und der Paulus war auch abhängig in seinem Dienst von Mitarbeitern. Und wenn er solche hatte, auf die er sich in dieser Weise verlassen konnte, die Gemeinde so geliebt haben und der Gemeinde so gedient haben, dann ist das einfach eine wunderbare Sache.
Ich höre ein bisschen raus, dass der Epaphras dem Paulus begegnet ist. Er ist zwar nicht in der Gemeinde Kolosse gewesen, aber so wie ihr hier erwähnt habt, bezieht er sich auf ihn als eine Person, die er kennt.
Ja, er scheint in Rom getroffen zu haben.
Ja.
Und was mich an dem Epaphras wirklich beeindruckt, es gibt ja so ein paar Leute im Neuen Testament wie Paulus, Petrus, aber es gibt ja eine ganze Reihe von so einem Background-Charakteren.
Ja.
Und der Epaphras ist beeindruckend, finde ich, wenn es heißt in Vers 12, du hast es gelesen, Kapitel 4, Vers 12, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht an allem, was der Wille Gottes ist. Wir sind ja schon froh, wenn wir für die Geschwister beten, die auf Abwägen sind. Ja, das ist ja schon, dann halten wir uns zwar eine betende Gemeinde. Wie viele von uns beten für die Geschwister, die im Glauben stehen, dass sie daran bleiben? Wisst ihr, was ich meine? Die sozusagen auch für die scheinbar unproblematischen Geschwister beten, dass sie fest, und zwar nicht einfach nur ab und zu, sondern für sie kämpfen.
Ja.
Also mir scheint wirklich, ich betone das halt heute ziemlich oft, aber mir scheint da ein ganz großes Geheimnis umzulegen, die haben füreinander gebetet, auch wenn scheinbar alles gut zu sein schien. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass auch ganz große Attacken, wie hier in Rom, die nicht kaputt gemacht haben, die Gemeinden.
Und ist es der auch im Philemon-Brief als Mitgefangener des Paulus bezeichnet wird? Weil das heißt, er ist ja auch um seines Glaubens willen dann gefangen geworden und dann auch in Rom im Gefängnis gewesen. Im Philemon-Brief wird auch so ein Epaphras erwähnt,
ja, genau,
als Mitgefangener. Das müsste eigentlich dieser sein.
Ja, 23.
Ja, das zeigt ja auch, dass er Gott bis zum Bittersten die Loyalität gehalten hat. Und er ist auch inhaftiert worden. Ja, das zeigt einfach seine Charakterstärke und auch seine Treue Gott gegenüber.
Ja, meine, da kommen viele Namen dann vor im Philemon-Brief. Markus, nicht? Lukas und so weiter und andere. Leute, die offensichtlich sehr wichtig waren auch für die Verbreitung des Evangeliums damals. Gut, fassen wir zusammen. Was wir jetzt aus den Briefen an Kolosse, an die Philipper sehen, ist, dass Paulus in seinem Denken stetig gleichbleibend war. Es geht A, um die Übermittlung des Dankes, Dankbarkeit als Grundeinstellung. Es geht darum, dass die Liebe zunimmt. Es geht darum, dass der Glaube zunimmt, dass die Hoffnung nicht aufhört. Und es geht darum, dass wir aus dem Zunehmen der Liebe mehr Erkenntnis gewinnen, ein besseres Unterscheidungsvermögen und dass auf diese Weise die Gemeinde nicht nur an Gliedern, sondern auch moralisch wächst. Diese Zunahme, nicht Zunahme an Liebe und so weiter. Und dafür, dass das dann wirklich passiert, und da schließt sich der Kreis, ist der Paulus schon wieder dankbar und betet weiter, nicht, dass das noch mehr geschieht. Im Grunde genommen ist das so ein bisschen der Vorgang dieses ständigen Wachstums im Glauben, den Paulus da hier praktiziert als einer, der sich verantwortlich fühlt als ein geistlicher Vater für die Gemeinden, die auf ihn zurückgehen. Auch wenn er nicht in Kolosse gewesen ist, geht sie doch mittelbar auf das Wirken des Apostels Paulus zurück. Gut, in diesem Sinn danke ich euch für eure Beiträge. Für alle, die zuschauen und die mit uns jetzt gewesen sind, etwas zum Nachdenken für den Nachmittag. Wo sind in unserem Leben die Stellen, wo wir mit Gott ganz eng verbunden sein müssen, wo wir ihn bitten müssen, dass er uns mehr Geduld schenkt, mehr Liebe schenkt, mehr Wachstum schenkt. Das ist bei jedem was anderes. Jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Und wir sollten einfach verstehen, dass wir dem lieben Gott das alles anvertrauen können. Alles anvertrauen können. Und den Glauben nicht aufgeben, dass er uns zur Seite steht und dass er uns weiterbringt. Auch wenn es anders ausschaut. Es schaut nur so aus. Der liebe Gott ist trotzdem da. Ich danke euch. Christopher, kannst du mit uns noch beten zum Schluss? Danke.
Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für die Briefe von Paulus und für das, was wir dort über dein Wesen und über deinen Charakter lernen können. Herr, wir haben heute über die Liebe gesprochen und haben festgestellt, dass es so vieles von der Liebe gibt, dass wir überhaupt gar nicht wirklich begreifen. Und Johannes hat einfach gesagt, seht die Liebe. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir mehr Zeit finden, über dich und deinen Charakter nachzudenken. Und dass wir auch mehr Zeit finden, wie wir es heute gesagt haben, füreinander zu beten, für die Gemeinden zu beten. Nicht nur dort, wo Katastrophen gerade und Krisen reinbrechen, sondern überhaupt. Dass wir dankbar sind für alles, was du schon getan hast. Dankbar sind für Gemeindewachstum. Dankbar für eine Zunahme im Glauben. Und voller Zuversicht, dass das, was du angefangen hast in unserem Leben, in unseren Familien und auch in unseren Gemeinden, dass du es bis zur Wiederkunft vollenden wirst. Herr, schenke uns diese Einstellung der Dankbarkeit. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen